Herr Jesus, ich bitte dich, dass du jetzt ganz bei Dave bist, dass du ihn ausfüllst mit deinem Heiligen Geist, dass er das, was du ihm aufs Herz gelegt hast, weitergeben kann, und öffne unsere Herzen und unseren Verstand, dass wir verstehen, was du heute zu uns zu sagen hast. Amen. Amen.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid. Wir bei der Calvary Chapel lehren immer durch ein Buch der Bibel komplett durch, vom ersten bis zum letzten Vers, und aktuell sind wir im 1. Timotheus. Und vielleicht kann man die Bibeln verteilen, für die keine haben, dass ihr zumindest die Hauptstelle mitlesen könnt. Die anderen werden auch immer vorne am Beamer angeworfen. Wir haben vor den Sommerferien angefangen mit Timotheus und wir sind schon stolz im 2. Kapitel angekommen. Und heute schauen wir uns die Verse 1 bis 7 an. 1. Timotheus 2, 1 bis 7. Und ich lese den Text. 1. Timotheus 2, 1 bis 7. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagung darbringe für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Das ist das Zeugnis zur rechten Zeit, für das ich eingesetzt wurde als Verkündiger und Apostel. Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, als Lehrer der Heiden im Glauben und in der Wahrheit. Danke für dein Wort, das du uns gibst. Danke für den Text, den wir heute Morgen anschauen dürfen. Und du sprichst durch dein Wort, und das bitte ich, dass es geschieht heute Morgen. Ja, du bist der Einzige, der lebendig in und die Herzen reinwirken kann. Deshalb bitte ich, dass du es tust. Amen. Spannender Text. In der Schlachterbibel ist der Vers 8 auch noch unter derselben Überschrift zu finden, unter der Überschrift Anweisung für das Gebet und Gottes Heil in Christus. Aber aus meiner Sicht gehört der Vers 8 eigentlich zum Thema danach. Der Vers 8 ist gerade angeworfen. So will ich nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und Zweifel. Gehört natürlich auch noch zum Thema Gebet. Aber der Vers 9 geht so weiter. Ebenso will ich auch, dass sich die Frauen, also dieses ebenso zeigt, dass es eigentlich zu dem Thema danach eher schon gehört. Das heiße Eisen Männer und Frauen darf nach dem Hemi und nach dem Familiengottesdienst und sogar nach der Gemeindefreizeit dann angefasst werden. Also derjenige kann sich lange darauf vorbereiten. Das heiße Eisen fasse ich heute nicht an, aber es sind andere heiße Eisen dabei, versprochen. Und deshalb möchte ich auch vor die Predigt einfach diesen Vers aus 1. Thessalonicher 5, 21 stellen, der auch die Jahreslosung ist: Prüft alles, das Gute behaltet. Das ist eine sehr schöne Jahreslosung. Prüft alles, das Gute behaltet. Das gilt, denke ich, für jede Predigt. Um was geht's in dem Text? Es geht natürlich um Gebet, aber nicht nur um Gebet. Paulus sagt noch ganz viel mehr. Prinzipiell ist das Thema Gebet, so heißt ja auch die Überschrift in der Schlachterbibel, aber beim Schreiben über das Gebet und beim Ermutigen zum Gebet streift Paulus ganz viele interessante, wichtige Themen. Und deshalb habe ich zwei Punkte gemacht in meiner Predigt: Was sagt Paulus zum Gebet und was sagt Paulus sonst noch? Was sagt er zum Gebet? Fängt an im ersten Vers: So ermahne ich nun. Paulus ermahnt den Timotheus. Und Diese Ermahnung geht ziemlich lange, wenn man dann weiterliest im Timotheus. Die Ermahnung geht nicht nur ums Gebet, die Ermahnung geht weiter, die geht bis Ende Kapitel 3. Also zwei Kapitel lang Ermahnung, die wird uns noch eine Weile beschäftigen, die Ermahnung. Und die Ermahnung geht natürlich, der Brief geht an Timotheus, aber die Ermahnung geht gleichsam an die ganze Gemeinde. Es geht ja nicht nur, Timotheus soll beten, sondern die ganze Gemeinde soll beten. Das erste Thema, was ermahnt wird, ist das Thema Gebet. Das schauen wir uns heute an. Danach geht es ums Verhalten von gläubigen Männern und Frauen in der Gemeinde. Dann geht es um den Aufseherdienst oder den Ältestendienst. Und dann geht es um den generellen Dienst, die Diakonie, die Diakone. Und dann kommt irgendwann 1. Timotheus 3, Vers 14 und 15, als Abschluss dieser Ermahnung, schreibt dann Paulus in 1. Timotheus 3, 14 und 15, dies schreibe ich dir, da ist er wieder persönlich beim Timotheus, in der Hoffnung, recht bald zu dir zu kommen, damit du aber, falls ich mein Kommen verzögern sollte, weißt, wie man wandeln soll im Hause Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Also diese Ermahnung schreibt er, damit der Timotheus und alle anderen aus der Gemeinde wissen, wie man wandeln soll im Haus Gottes in der Gemeinde. Und es meint nicht nur den Gottesdienst am Sonntag, sondern die ganze Woche. Paulus ermahnt und heute ermahnt er zum Gebet. Gebet ist ein Hauptmittel des geistlichen Lebens. Gebet. Und Gebet ist ein wichtiges, zentrales Thema und deshalb gibt es natürlich einen Kampf ums Gebet. Gebet ist Kampf und wir sind so von der Art her so, dass wir eher nicht kämpfen wollen. Es ist anstrengend, mühsam, aber ich hoffe, dass die Predigt dazu beiträgt, wirklich zu ermuntern und zu zeigen, dass es sich lohnt zu beten und dass es ein Vorrecht ist, dass wir beten können. Welche Stellung hat das Gebet in deinem Leben? Es gibt ja so Übungen. Stell dir dein geistliches Leben als Wohnung vor. Was ist da alles drin? Der Gottesdienst am Sonntag, ein Hauskreis, irgendwelche Predigten, die man hört. Was ist alles in deiner geistlichen Wohnung drin? Was ist groß? Was ist klein? Was steht nah bei der Tür? Ist immer griffbereit? Was ist eher ein bisschen versteckt und muss man suchen? Und dann die Frage, wo ist das Gebet in diesem Raum? Beim Tisch, vorm Essen wird gebetet, abends im Bett, vielleicht auch auf der Toilette, keine Ahnung. Oder man hat es irgendwie so outgesourced aus seiner Wohnung. Meine Frau betet ganz gut und lang, die kann das machen. In ihrer Wohnung ist da Platz fürs Gebet. Oder der und der ist ein Gebetsprofi, der kann das machen. Wo ist das Gebet in deiner geistlichen Wohnung? Der Text heute macht einen Vorschlag für die Platzierung des Gebets. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitte und Danksagung darbringe. Vor allen Dingen. Das ist ein Statement, so im Raum gesprochen wäre das Flatsch, mitten fett in die Wohnung rein. Egal, wo man hinläuft, man muss immer dran vorbei. Vor allen Dingen. Steht immer im Weg, negativ gesprochen. Man kommt immer daran vorbei. Vor allen Dingen, wenn man sich einen Fußballtrainer vorstellt, der zu seiner Mannschaft sagt, vor allen Dingen möchte ich, dass ihr aggressiv spielt, dann heißt es nicht, dass die am Anfang vom Spiel zwei Grätschen machen sollen und dann ist das Thema erledigt, sondern es heißt, durch das ganze Spiel hindurch oder vielleicht sogar im Training, wenn es quasi über das Mannschaftsslogan vor allen Dingen aggressiv, dann möchte das sehen, egal ob sie den Ball haben oder ob sie nicht haben, ob sie sich freilaufen oder einen Gegner attackieren, ob sie aufs Tor schießen, egal was sie machen, immer vor allen Dingen aggressiv. Und das sagt Paulus jetzt nicht zu uns, vor allen Dingen aggressiv, aber er sagt vor allen Dingen beten. Das soll alles durchdringen, nicht eine Aktion und dann ist es abgehakt, dann ist es erledigt, sondern vor allen Dingen, das ist Prio. Jede Aktion, jeder Schritt, jedes Wort soll von dem durchdrungen sein. Vor allen Dingen beten. In 1. Thessalonicher 5, 17 steht, betet ohne Unterlass. Ein sehr kurzer Vers, aber der sagt im Prinzip das Gleiche. Vor allen Dingen beten, beten ohne Unterlass. Vor allen Dingen kann man zumindest im Deutschen auch zweideutig sehen. Einmal, das habe ich schon erklärt, diese Priorisierung vor allen Dingen, ich denke, so ist es auch generell gemeint, aber im Deutschen ist es auch schön, vor allen Dingen. Kann man auch zeitlich betrachten. Vor allen Dingen im Sinne von zuerst beten. Auch das ist eine schöne Angewohnheit, zuerst beten. Vor allen Dingen, alles, was ich tue, zuerst beten. Ich weiß noch früher, als ich noch Klassenarbeiten geschrieben habe, dann war ich immer nervös, wenn es dann so verteilt wurde. Und es war die optimale Zeit zum Beten. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gemacht habt. Vor allen Arbeiten. Ich bin ziemlich, vor jeder Arbeit habe ich gebetet. Einfach diese Nervosität und dann vor der Arbeit wird gebetet. Leider vergesse ich das auf der Arbeit sehr oft, vor allen Dingen zu beten. Selbst ich arbeite bei der DMG, selbst da vergesse ich das oft, vor allen Dingen zu beten. Ich denke, jeder hat schon die Erfahrung gemacht, was für einen Unterschied es macht, vor den Dingen zu beten. Wenn wir das praktizieren, wenn wir das etablieren in unserem Leben, vor allen Dingen zu beten. Der Vers geht weiter, der erste Vers. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitte und Danksagung darbringe. Das ist so eine Art Auflistung. Und ich finde interessant, dass da Bitten, Gebete, Fürbitte und Danksagung steht. Ich meine, Bitten, Fürbitten und Danksagung, ja, aber dann steht nochmal Gebete. Das andere sind ja alles auch Gebete. Eine Bitte ist ein Gebet, eine Fürbitte ist ein Gebet, eine Danksagung ist ein Gebet. Ich habe da so einen pragmatischen Ansatz gewählt. Mit Gebete ist alles gemeint, was bei den anderen eben nicht dabei ist. Zum Beispiel, wenn wir Fragen haben an Gott oder wenn wir im Dialog sind mit Gott. Auch Klagen sind bei den anderen nicht dabei. Wenn ich quasi nicht bitte für eine Sache, sondern einfach nur klage, mein Leid klage, würde ich zusammengefasst unter diesem Gebete sehen. Also es gibt verschiedene Arten des Gebets. Und in unserem Text haben wir nicht nur die Aufforderung, die generelle Aufforderung zum Gebet, sondern auch inhaltliche Angaben. Was sollen wir denn beten? Was ist der Inhalt? Und da werden zwei Dinge genannt. Am Ende von Vers 1, für alle Menschen. Und Vers 2, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind. Für alle Menschen sollen wir beten. Ich habe die Predigt am Mittwoch vorbereitet, 17.09.25, 15.25 Uhr gab es 8.324.917.866 Menschen auf der Erde. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber im Internet war das so zu finden. Ich denke, mit 8,3 Milliarden ist man relativ gut dabei, das könnte stimmen. So viele gibt es. Betet für alle Menschen. Gibt viel zu beten. Denn Gott will, Vers 4, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Dafür sollen wir beten. Hand aufs Herz, wie oft betest du das? Für alle Menschen. Und dann geht es weiter, Vers 2. Ich füge mal ein Besonders hinzu. Wir sollen für alle Menschen beten, besonders für Könige und alle, die in hoher Stellung sind. Besonders für Könige, Diktatoren, Politiker, Abgeordnete, Bürgermeister, Vorstände, Betriebsleiter, für alle, die in hoher Stellung sind. Und auf diesem Gebet für die Obrigkeit liegt eine Verheißung, die geht in Vers 2 weiter. damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. So, Gebet bewirkt was. Das ist nicht einfach nur ein Zeitvertreib oder eine Pflicht, die wir erfüllen, sondern Gebet bewirkt was. Gebet für die Obrigkeit bewirkt, dass die Obrigkeit gute Entscheidungen trifft. Entscheidungen, die zum Guten dienen, vielleicht über ihr Wissen und Verstehen hinaus. In Sprüche 21, Vers 1 steht, gleich Wasserbächen ist das Herz des Königs in der Hand des Herrn, er leitet es, wohin immer er will. Gleich Wasserbächen ist das Herz des Königs, das ist die Obrigkeit, für die wir beten sollen, in der Hand des Herrn, er leitet es, wohin immer er will. Also mit dem Gebet für die Obrigkeit haben wir ein mächtiges Tool in der Hand. Denn Gott leitet die Herzen der Könige. Das war der Bereich Fürbitten und Bitten. Dafür sollen wir bitten. In den nächsten Versen, ab Vers 5, kommen wir zum Thema Danksagung. Ich lese nochmal Verse 5 bis 7. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Das ist das Zeugnis zur rechten Zeit, für das ich eingesetzt wurde als Verkündiger und Apostel. Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, als Lehrer der Heiden, im Glauben und in der Wahrheit. Das sind alles Gründe zum Danken. Wir können danken für den einen Gott und Vater, den wir haben. Wir können danken für den Sohn Jesus, der als Mittler aufgetreten ist und sich als Lösegeld gegeben hat. Wir können auch danken für Paulus, der als Verkündiger und Apostel eingesetzt wurde für die Heiden, und wir sind Heidenchristen. Viele Gründe zum Danken. Das ist das, was ich zum Thema Gebet sagen wollte. Punkt 1 war, was sagt Paulus zum Gebet? Jetzt kommt zweiter Punkt, was sagt er sonst noch? In dem Text steckt noch einiges mehr drin, und da möchte ich jetzt so eine Rosinentaktik verwenden. Ich pick eine Rosine raus, wir schauen die uns an und dann legen wir die zurück und schauen uns die nächste an. Manche dieser Stellen sind wirklich so spannend und auch so groß, dass man eine ganze Predigt drüber halten könnte oder sogar ein Buch drüber schreiben könnte. Also unglaublich tief kann man da jeweils einsteigen. Ich nehme die Rosine, wir schauen sie uns an und dann legen wir sie wieder zurück. Die erste, da fange ich von hinten an, Ende von Vers 6 und Vers 7. Und Paulus. Paulus sagt da von sich, das ist das Zeugnis zur rechten Zeit, für das ich eingesetzt wurde als Verkündiger und Apostel. Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, als Lehrer der Heiden im Glauben und in der Wahrheit. Also Paulus sagt am Ende von diesem Abschnitt, in dem er zum Gebet ermuntert, das ist das Zeugnis zur rechten Zeit, für das ich eingesetzt wurde. Also Paulus hat als Verkündiger und Apostel einen besonderen Auftrag, ein besonderes Zeugnis. Das wird an mehreren Stellen in der Bibel erwähnt, besonders wenn man sich da reinknien will im Galaterbrief. Und Paulus ist der Lehrer der Heiden, und deshalb haben wir als Nationen, als Heiden, besonders viel von dem, was Paulus in seinen Briefen erwähnt, weil wir es direkt anwenden können. Wir sind direkt angesprochen an Heidenchristen. Er ist der Lehrer für die Heiden. In 2. Timotheus 3,16 steht, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Alle Schrift von Mose bis Offenbarung ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, aber in besonderer Weise die Briefe von Paulus und die Lehre von Paulus sind für uns relevant, weil er der Lehrer der Heiden ist. Und wir sind Heidenchristen. Da könnte man noch viel zu sagen, aber die Rosine legen wir wieder zurück. Nächste, da fangen wir jetzt von oben nach unten an. Vers 2, Ende von Vers 2 steht, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit, denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter. Damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottesfurcht. Das ist so ein Einschub. Aber offensichtlich, das steht da im Zusammenhang, ist es gut und angenehm vor Gott, wenn wir ein stilles und ruhiges Leben führen in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Ich denke, der Vers wird oft missverstanden und falsch angewendet. Bedeutet es, dass Gott es gut findet, wenn wir es uns gemütlich machen, nie anecken, so vor uns hinleben, vielleicht so als Einsiedler, nie was sagen, ein ruhiges und stilles Leben führen? Ist es das, was der Text hier sagen will? Ganz sicher nicht. Einerseits bezieht sich dieses stille und ruhige Leben auf das, was das Gebet für die Obrigkeit bewirkt. Also das Gebet für die Obrigkeit bewirkt ein stilles und ruhiges Leben. Das bezieht sich also eher auf die äußeren Umstände, äußerer Frieden, äußere Ruhe im Unterschied zu Krieg und Unruhe in meinem Land oder in meiner Region. Und zum anderen ist zum Beispiel das Leben von Jesus oder das Leben von Paulus sicher ein Beispiel für ein angenehmes und Gott wohlgefälliges Leben. Und diese Leben waren, ich weiß nicht, ob man die jetzt als still und ruhig bezeichnen würde. Da gab es viel Action, viel Mut, viel Risiko, viel Gefahr. Aber immer wieder auch Zeiten der Ruhe, Zeiten der Stille, bei Jesus vor allem, wo er sich zurückgezogen hat zum Auftanken und aus dieser Ruhe und Stille raus hat er gehandelt. Damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit, denn das ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter. Auch diese Rosine legen wir wieder zurück. Nächste. Denn dies ist gut und angenehm vor Gott, soweit waren wir schon, unserem Retter, Vers 4, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Was ist die Wahrheit? Jesus ist die Wahrheit. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis von Jesus kommen. Das ist so eine Bibelstelle, bei der man gerne denkt, ja, aber. Aber es gibt auch die Hölle, es gibt den breiten und den schmalen Weg. Richtig. Aber ich möchte euch einladen, das Aber mal wegzulassen und die Schönheit von diesem Vers zu betrachten. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Wenn das ist, was Gott will, dann ist die Frage, die sich anschließt, er will es, kann er es auch? Kann er alle Menschen retten? Manche sagen, Gott will, aber er kann nicht. Die Wahrheit ist, Gott will alle Menschen retten und er kann es. Wenn man andersrum fragt, fehlt noch was, um alle Menschen zu retten? Dann muss man sich das Erlösungswerk von Jesus anschauen. Für wie viele Menschen reicht das aus? Steht sogar in unserem Text drin, wenn wir Verse 5 und 6 anschauen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Für alle. Ganz bekannter Vers, den kennt jeder, Johannes 3, 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt und so weiter, weiß jeder. Ich lese den Vers 17, der direkt danach kommt. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Die Welt, die ganze Welt durch ihn gerettet werde. Das steht am Anfang von Johannes, das heißt, das ist der Plan, die Welt durch ihn zu retten. 2. Korinther 5, 18 und 19. Da geht es davor um ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Und dann schreibt Paulus, das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Und dann Vers 19, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. Weil Gott in Christus war, Jesus war auch Gott, und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. Auch hier der globale Anspruch. Andere Stelle, Römer 5, 18 und 19. Da wird Adam mit Jesus verglichen. Und Römer 5, 18 und 19 steht, also wie durch die Übertretung des einen, das ist Adam, die Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt auch durch die Gerechtigkeit des einen, das ist Jesus, für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen, alle, zu Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht. Letzte Stelle, die ich dazu lese, ist Titus 2, Vers 11. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Es gibt wirklich viele Stellen, die das zeigen, das Erlösungswerk von Jesus am Kreuz beinhaltet alle Menschen, sogar die ganze Welt. Also Gott will alle Menschen retten und er kann alle Menschen retten. Das Rettungsboot ist groß genug. Was für eine unglaubliche Botschaft ist es. Halleluja. Sind damit alle Menschen gerettet? Ich lese zwei der Stellen, die ich schon vorgelesen habe, noch einen Vers weiter. Wir haben Johannes 3, 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Dann habe ich Vers 17 gelesen. Jetzt lesen wir Vers 18. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Oder ich habe die Stelle in 2. Korinther 5, 18 und 19 gelesen. Und wenn ich jetzt die Verse 20 und 21 lese, 2. Korinther 5, 20 und 21, sagt Paulus, so sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Diese und andere Stellen belegen, es fehlt dran, das im Glauben anzunehmen, sich versöhnen zu lassen. Paulus sagt, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist auch unsere Botschaft, die wir in die Welt raustragen können. Lasst euch versöhnen mit Gott. Und diese Rosine hat es mir angetan. Deshalb möchte ich noch ein paar Gedanken dazu ableiten. Gott will alle Menschen retten. Will ich das auch? Mache ich Gottes Wille zu meinem? Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Ich denke, wir sollten vorsichtig sein, Menschen in die Hölle zu reden. Also so Extrembeispiel, Hitler und Stalin, die schmoren in der Hölle und verdienen die gerechte Strafe. In keiner Weise möchte ich sagen, das waren gute Menschen oder die haben irgendwas Gutes getan, aber unser Bibeltext sagt, es ist Gottes Wille, dass alle Menschen und damit auch Hitler und Stalin gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das steht da. Alle Menschen. Und die Bibel sagt auch, dass das Erlösungswerk von Jesus dafür ausreicht. Auch die haben Platz auf dem Boot. Machen wir Gottes Willen zu unserem eigenen Willen. Ich will das auch. Ich will auch, dass alle Menschen gerettet werden. Das will ich auch. Und lass uns mutig beten. Gebet ist immer dann machtvoll, wenn wir im Willen Gottes beten. Wenn wir das beten, was Gott sowieso machen will. Und da können wir uns sicher sein, es ist Gottes Wille, alle Menschen zu retten, wenn wir für andere beten. Letzter Gedanke dazu. Wenn ich jetzt sage, ich weiß nicht, was ich tun soll, ich habe viel Zeit, wenig zu tun, ich weiß gar nicht, was Gott von mir will, ich weiß gar nicht, was Gott will. Hier steht es schwarz auf weiß, was Gott will. Dass alle Menschen gerettet werden. Und in diesem riesengroßen Projekt gibt es immer was zu tun. Gott will alle Menschen retten. Herzliche Einladung, mitzumachen, Teil davon zu sein. Auch diese Rosine legen wir wieder zurück. Nächste, Vers 5 und 6. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Denn es ist ein Gott und ein Mittler. Das ist das monotheistische Bekenntnis, das man im Judentum hat und im Christentum, im Islam auch, aber das lassen wir mal weg. Im Alten Testament ist das monotheistische Bekenntnis in 5. Mose 6, Vers 4. Das ist dieses Schma Israel, höre Israel. 5. Mose 6, Vers 4 und 5. Höre Israel, Schma Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Der Herr ist Gott, der Herr allein. Es gibt einen Gott und es gibt nur einen Gott. Der Herr allein ist Gott. Das wird auch hier in unserem Vers 5 betont. Es gibt einen Gott und, neutestamentlich, es gibt einen Mittler. Es gibt einen Mittler und es gibt nur einen Mittler. Es gibt keinen zweiten Mittler zwischen Gott und den Menschen. Jesus ist der einzige Weg zum Vater. Es gibt einen Gott und einen Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus. Nur ein Gott und nur ein Mittler. In Galater 3,19 ist von einem anderen Mittler die Rede. Galater 3,19, da geht es ums Gesetz. Und da fragt Paulus, wozu nun das Gesetz? Der Übertretung wegen wurde es hinzugefügt, bis der Same käme, dem die Verheißung gilt. Und es ist, das Gesetz ist durch Engel übermittelt worden in die Hand eines Mittlers. Wer war dieser Mittler? Mose. Also gibt doch einen zweiten Mittler, das war Mose. Mose war auch ein Mittler. Im Hebräerbrief wird Mose als Mittler des alten Bundes mit Jesus als Mittler des neuen Bundes verglichen. Und das ist dann auch die letzte Stelle, die ich heute lesen möchte, als Abschluss der Predigt. Eine wunderschöne Stelle aus Hebräer 8, ab Vers 6. Ein Vergleich vom Mittler des alten Bundes von Mose mit dem Mittler des neuen Bundes, Jesus. Nun aber hat er, das ist Jesus, der Mittler des neuen Bundes, einen umso erhabeneren Dienst erlangt, als er auch der Mittler eines besseren Bundes ist, der aufgrund von besseren Verheißungen festgesetzt wurde. Denn wenn jener erste Bund tadellos gewesen wäre, so wäre nicht Raum für einen zweiten gesucht worden. Denn er tadelt doch, indem er zu ihnen spricht: Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde, nicht wie der erste Bund, den ich mit ihren Vätern gemacht habe, an dem Tag, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus dem Land Ägypten zu führen. Denn sie sind nicht in meinem Bund geblieben und ich ließ sie gehen, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen werde nach jenen Tagen, spricht der Herr. Ich will ihnen meine Gesetze in den Sinn geben und sie in ihre Herzen schreiben und ich will der Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn es werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen. Denn ich werde gnädig sein gegen ihre Ungerechtigkeiten und an ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Auch hier ein umfassender Anspruch, auch für Israel ist das Erlösungswerk von Jesus, der neue Bund, ausreichend. Und damit komme ich zum Anfang zurück. Wenn man sich das alles anschaut, braucht man dann noch eine Ermahnung zum Gebet? Kommt, betet, kommt, dankt, kommt, preist diesen Gott. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitte, Danksagung darbringe für alle Menschen. Ich glaube, es braucht es nicht. Natürlich beten wir diesen Gott an. Selbstverständlich, Jesus, alle Ehre gehört dir, aller Lobpreis gehört dir. Gott, dein Wille ist gut, besseren Willen gibt es nicht. Und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so hier auf der Erde. Danke, Jesus, dass du auch für meine Nachbarn gestorben bist. Danke, dass dein Erlösungswerk auch für sie ausreicht, dass Platz ist für sie. Und schenk Gnade, dass sie diese ausgestreckte Hand ergreifen und sich mit dir versöhnen lassen. Amen.